Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zur Kirmesfolge. Heute ist Kirmesmontag und auch da gibt es natürlich eine frische Folge. Ja, wie wird man zur Königin der Krimi-Partys? Und was macht den Reiz aus, Mord und Theater mit einem guten Essen zu verbinden? Um diese Fragen geht es, denn in dieser Folge lernen wir Cornelia Herberts-Müller kennen, die Frau hinter Glashaus-Krimis und eine Pionierin des Mitspiel-Krimis in Deutschland. Seit ihrem literarischen Durchbruch 2006 begeistert sie mit Krimiformaten zum Mitspielen, mit Rätseln, mit Fiebern, für Erwachsene, Kinder und sogar Escape Room-Fans. Wir sprechen über ihren Weg von der Buchautorin zur gefragten Krimi-Dinner-Inszenatorin, über kreative Höhenflüge und bodenständige Bühnenarbeit. Ja, wie schreibt man einen interaktiven Krimi, der live funktioniert und was macht gutes Storytelling aus? Wie behält man selbst die Übersicht, wenn jedes Wochenende irgendwo in Deutschland gemordet wird? Eine Folge voller Ideenspannung und einer ordentlichen Prise Humor. Ich wünsche dir viel Spaß und eine schöne Kirmeszeit. Gut, ja, dann sage ich mal schönen guten Abend, liebe Conny, und vielen lieben Dank, dass du heute im Podcast dabei bist.
Ja, ich danke dir, lieber Frank, für die Einladung und freue mich auf das Gespräch, das wir jetzt haben werden.
Ja, du hast ja für den Podcast nicht nur eine Geschichte, du hast eigentlich ganz viele Geschichten. Denn ich habe dich ja kennengelernt im Becherhus beim Krimi-Dinner und habe dann gedacht, Mensch, die Conny, die hat das hier so geschrieben. Was ist das für ein Mensch? Wie kommt man dazu? Und das ist auch eigentlich so meine erste Frage. Wie kam es dazu, dass du Krimis jetzt speziell für Krimi-Dinner schreibst und nicht etwa klassische Romane?
Ja, also das ist ja so eine Geschichte, die das Leben geschrieben hat, wie immer. Ich hatte hier in der Nachbarschaft eine sehr liebe Freundin. Die hatten ein sehr schönes altes Glashaus in ihrem Garten. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, man müsste in dem Glashaus mal was machen. Dann haben wir uns mal Krimis vorgelesen bei Rotwein und Regen. Teilweise haben wir da mit Schirm gesessen, weil das nicht dicht war. Ja, und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt, das ist mir zu wenig, wir müssten mal so ein Krimispiel erfinden. Und dann habe ich das erste Krimispiel erfunden, das speziell also für meine Freundinnen damals. Und diesen Krimi, den gibt es ja heute noch, das ist Die Rache, heißt der. Das ist ein Krimi nur für Damen. Das war mein allererster. Und jede dieser Rollen ist tatsächlich einer dieser Freundinnen so auf den Leib geschrieben gewesen. Und davor hatte ich noch was gemacht, da sind die aber alle nicht gekommen. Da war es zu anspruchsvoll. Da hatte ich eine Einladung geschickt, da haben die alle abgesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, du musst das System nochmal überarbeiten. Also es kam dann irgendwann jedenfalls zu diesem zweiten Treffen und das war so schön, wir haben so Spaß gehabt. Und dann haben wir das, ich habe dann noch ein paar Stücke geschrieben, man entwickelt das dann auch weiter. Du merkst an so einem Abend, wenn du das spielst, was ist nicht so gut, was geht, was kannst du ändern. Ja, und dann hinterher hatte ich so 3, 4, 5 Stücke, glaube ich. Und wir fanden das alle so gut. Wir haben das dann auch in der Familie gespielt. Wir haben eine spielfreudige Familie. Meine Schwester ist auch immer großartig beim Testen. Mein Mann, damals auch noch der Sohn. Also wir haben dann auch immer viel in der Familie ausprobiert. Und dann habe ich irgendwann 1 oder 2 Stücke, das weiß ich nicht mehr, an den Urania Verlag geschickt bei Stuttgart. Das ist heute der Herder Verlag. Ja, du, und was sage ich dir? Ich sitze wieder gerade zufällig bei meiner Freundin drüben, die mit dem Glanzfaust, und dann in der Telefon. Und da war tatsächlich der Urania Verlag am Telefon und meinten, ja, sie hätten das bekommen, es würde sie sehr interessieren, weil es ein Novum wäre. Das gab es damals also tatsächlich nicht.
Krimi-Spiele. War das?
Ja, 2006 ist das erste Buch erschienen, das muss 2005 gewesen sein.
Ach, guck mal, ja. 20 Jahre Jubiläum jetzt.
Ja, ich habe schon gar nicht drüber nachgedacht. Ja, und dann haben die mir so allerlei Fragen gestellt und ich habe alles mitnotiert. Ich war ja aufgeregt, kannst du dir vorstellen, da ruft ein Verlag an. Ja, und unter anderem bekam ich dann die E-Mail von dieser Dame bei Urania und ich sollte dann diese Fragen alle noch beantworten schriftlich. Mensch, war ich aufgeregt. Und dann bin ich natürlich sofort, wollte ich nach Hause das machen und ich musste aber noch zur Sparkasse an Geldautomaten. und muss auf diesem Weg den Zettel verloren haben. Denn ich kam zu Hause an und die E-Mail-Adresse war weg. Ich stelle dir das vor. Ich war verzweifelt. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann am nächsten Tag bei Urania angerufen, habe das Problem geschildert. Man war so freundlich, mich sofort durchzustellen. Und die Dame fand das auch super lustig und hat mir dann natürlich nochmal die E-Mail-Adresse gegeben. Und dann habe ich denen die Fragen beantwortet. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Dann riefen die wieder an. Und dann kam irgendwann das Angebot, das weiß ich noch, das war nämlich im Sommer. Und die haben dann gefragt, ob ich sie würden das Weihnachten entscheiden, einen Tag vor Weihnachten, und ob ich dann bis Mai 15 Stücke druckfertig, also liefern könnte. So viel hatte ich ja damals noch gar nicht. Und habe ich aber mal tapfer Ja gesagt, weil ich sage eigentlich immer Ja, wenn ich mir das irgendwie so vorstellen kann. Ja, und dann kam ein Tag vor Heiligabend 2005, muss das gewesen sein, der Anruf, sie würden das Buch gerne mit mir machen. Und ich bekäme jetzt den Vertrag und da sollten dann 15 Stücke rein und mit einem Abgabetermin. Ich hatte einen Abgabetermin, das war so spannend. Und dann, dann die Arbeit gemacht. Ne? Dann habe ich wirklich von Dezember bis Mai 15, nee, so, ich hatte sogar 17 Stücke hinterher, hatte ich fertig und habe denen die dann geschickt. Und dann war natürlich der Witz, dass ins Buch konnten dann doch nur 10 aus Platzgründen, weil also ich kann mich dann auch nicht immer so bremsen beim Schreiben. Aber dann erschien dann das erste Buch mit dem Titel Mordspaß mit Krimis zum Mitspielen. Also es ist im Prinzip durch einen Zufall entstanden. So, und dann habe ich mit Urania in der Folge nochmal 3 Bücher gemacht. Die haben dann gefragt, ob ich das auch für Kinder machen könnte. Und dann haben wir hinterher nochmal 2 Neuauflagen gemacht mit einer veränderten Form. Und dann kam der Sportverein hier um die Ecke, der WMTV. Da sind wir mit der Familie seit vielen, vielen Jahren Mitglied, und der Thorsten Tückmantel vom WMTV, der hat jetzt auch 18-jähriges Jubiläum gehabt. Da haben wir nämlich noch drüber gesprochen, dass ich jetzt seit 18 Jahren im WMTV regelmäßig bin. Der sagte dann, komm, wir machen hier bei uns einen Krimi-Dinner, geht das auch. So, und so fing das dann an, dass ich halt auch in die Restaurants gegangen bin, was wir aber dann auch im Laufe der Zeit immer noch mal wieder verändert haben. Also nicht im Inhalt, die Stücke sind ja geblieben, aber dann kamen Audios dazu, dass die Leute nicht mehr selbst die Texte vorlesen müssen.
Jetzt musst du einmal kurz natürlich die Hörerinnen und Hörer überhaupt mal mitnehmen. Ne? Also du bist ja schon jetzt ganz weit schon in die Zukunft gesprecht. Ne? Also ich halte mal fest, du firmierst ja hier auch unter Glashaus-Krimi. Also Glashaus war quasi der Treffpunkt von dir und deinen Freundinnen bei der Freundin mit dem sogenannten Glashaus. Ne?
Genau.
Und du wohnst in Solingen, können wir auch mal kurz sagen. Du hast 25 Jahre in Hahn gearbeitet, aber nicht in der Krimi-Branche, ne? Das war wahrscheinlich was ganz Solides. Und hast das quasi dann nebenberuflich gemacht, so als Hobby, ne?
Auch, genau, so hat das angefangen, genau.
Und dann war es erstmal so hast du denn erstmal richtige Krimis geschrieben oder direkt diese Rate-Krimis, diese Mitspiel-Krimis?
Ich wollte immer schreiben, aber ich habe tatsächlich als ich da mal dann so im Thema war mit diesen kurzen Geschichten, mit diesen Mitspielkrimis, da bin ich dabei geblieben. Und ich habe auch vorher nichts anderes geschrieben. Also ich habe immer viel Krimi gelesen.
Ja.
Die Mitspielkrimis sind so mein Werk. Und ein Buch habe ich tatsächlich noch nicht fertig gekriegt. Ich nehme mir das ja immer noch vor, vielleicht irgendwann, wenn ich nicht mehr in die Restaurants gehe und mehr Zeit habe.
Genau, da kommen wir noch mal zu, welches Ausmaß das ja mittlerweile auch angenommen hat. Ne? Aber wie unterscheidet sich so vom Schreiben her so ein Glashaus-Krimi, also ich sage jetzt mal so ein Mitspiel-Krimi oder fürs Krimi-Dinner, von einem normalen Krimi? Gibt es da Unterschiede so vom Schreiben her?
Ja, also erstmal in der Länge natürlich. Ja, also ich meine, natürlich kannst du auch ein Kurzkrimi schreiben, das geht ja immer. Ja, aber ein Buch ist ja viel umfangreicher. Bei dem Mitspielkrimi hast du, das ist auch ein großes Paket, aber es ist anders. Ich glaube, ein Buch zu schreiben mit, was weiß ich, 300 Seiten, ist nochmal ganz anders. Also wenn du den Mitspielkrimi schreibst, hast du ja eine kurze Vorlesegeschichte. Dann schreibst du ja für jeden, der da mitspielt, einen Charakter, was maximal 10 Personen sein sollten, sonst wird es einfach zu.
Ja.
Dann auch nicht mehr vernünftig ermitteln. Dabei musst du immer so ein bisschen im Auge haben, dass du wichtige und vielleicht nicht ganz so wichtige Rollen hast. weil es haben auch nicht immer alle gleich Lust oder du kriegst vielleicht mal den Tisch nicht voll im Restaurant. So, dann musst du natürlich eine schlüssige Auflösung formulieren, weil die Kunden oder die Gäste werden immer anspruchsvoller. Also die wollen wirklich eine Auflösung, die Hand und Fuß hat. Da kannst du nicht sagen, ach, der war's, und die wissen hinterher gar nicht, warum. Oder du musst auch sehr aufpassen beim Schreiben, dass du da nicht irgendwas reinschreibst, was B noch gar nicht wissen kann. Also man lernt das im Laufe der Zeit, worauf es so ankommt. Ja, so, und dann musst du die Auflösung schreiben. Es gibt immer noch ein humoriges Nachwort. Also es ist schon sehr viel Arbeit. Aber einen richtigen Roman zu schreiben, ich glaube, da brauchst du viel, viel länger, viel, viel länger Zeit.
Also das heißt, du überlegst dir erstmal sozusagen so die Spieler oder ich sag mal die einzelnen Protagonisten und das Motiv und die Mordmethode oder was kommt zuerst so in deinen Kopf, wenn du anfängst, wenn du jetzt ein neues Stück schreibst?
Also zuerst habe ich immer irgendwie blitzartig eine Idee. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug fahre, da kam mir die Zugidee mit Irrtum nicht ausgeschlossen. Oder hier meine Freundin im Glashaus, der ist mir einfach so eingefallen, weil die sind, wie sie sind. Ja. Und so ist eigentlich jeder Krimi immer zu mir gekommen. Ich hatte plötzlich eine Idee und dann kommt das von ganz alleine. Dann muss ich da auch nicht mehr lange drüber nachdenken. Ich weiß manchmal nicht von Anfang an, wer sterben wird. Weil es ist mir auch schon passiert, dass mir irgendeine Rolle dann beim Schreiben so sympathisch war, dass ich gedacht habe, nee, den kannst du jetzt nicht umbringen, den brauchst du noch. Also es gibt Themen, die scheiden einfach aus. Du möchtest nicht als Serientäter irgendwo an dem Tisch sitzen, auch nicht privat anspielen. Du möchtest auch nicht wegen den abscheulichsten Verbrechen da sitzen, wo jeder denkt, kann jetzt nicht wahr sein. Also der Gast soll sich bei mir nicht schämen müssen für seine Tat. Der muss damit leben können. Also das ist auch eine ganz wichtige Regel, dass das alles noch so ist, dass man mit dem, was man im Geheimtext vorfindet, gut leben kann. Und irgendwie am Ende auch fast alle immer so ein bisschen Verständnis haben für die Tat. Du musst auch dafür sorgen, dass die mitmachen, gut dabei wegkommen. Sonst macht es ja keinen Spaß. Ne?
Jetzt kannst du auch hier Hörerinnen und Hörer geben, die vielleicht noch nie an so einem Krimi-Dinner oder so einem Mitspiel-Krimi mitgemacht haben. Ne? Das heißt, man fängt an, man bekommt so eine kleine Einführung, dann bekommt jeder am Tisch so im Prinzip jetzt so seine Rolle, wo so ein paar Sachen draufstehen, die für einen selber bestimmt sind. Und dann geht da so ein bisschen auch der Dialog los, so am Tisch, ne? Wo dann jeder so ein bisschen seine Rolle auch darstellt, ausschmückt und auch so ein bisschen preisgibt für die anderen. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Und
das sind ja viele Audios auch, ne? Also du kriegst am Tisch, hast du einen Flyer und da steht so ein bisschen, oder da steht drauf, um was es in dem Krimi geht und wer mitspielt. Und dann gibt es Etiketten, da nimmt sich halt jeder ein Etikett und legt sich eine neue Identität zu. Und an jedem Tisch wird natürlich der gleiche Krimi gespielt. Weil ich kann jetzt nicht wenn ich 60 Leute da sitzen habe, 60 Rollen schreiben. Das würde ja gar nicht funktionieren. Ne? So, dann lese ich dann die Geschichte vor, in der dann natürlich der Mord geschieht. Und dann kommen hinterher Audios. Da wird jede Rolle über ein Audio vorgestellt. Was natürlich auch ganz witzig ist, wenn plötzlich jemand in einem italienischen Dialekt spricht oder so. Und danach bekommt dann im Prinzip jeder erst seinen Geheimtext. Und der Geheimtext, der verrät natürlich dann eine ganze Menge Dinge zum Stück, also zu rechts und links. Jeder hat immer so ein bisschen, wie ich es nenne, Dreck am Stecken. Und der Täter erfährt natürlich auch, dass er was begangen hat. Und dann wird ermittelt. Dann versuchen die einzelnen Tische halt herauszufinden, wer die Tat begangen hat. Zum Ende gibt es einen Lösungszettel und dann löse ich irgendwann auf.
Genau. Und zu dieser Dramaturgie, da kannst du ja im Prinzip, kannst du ja dann, weil die Rollen sind verteilt, ja wenig Einfluss nehmen. Das steht und fällt ja jetzt tatsächlich mit den Leuten da am Tisch, die sich ja oftmals auch gar nicht untereinander kennen. Wie baust du in der Geschichte Spannung auf? Weil du weißt ja, dass das Publikum das Stück selbst spielen muss, weißt aber nicht, wer ist es? Haben die da Lust zu? Haben die da keine Lust zu? Ne? Also wie baust du da Spannung und diese Dramaturgie auf?
Also die kommt von ganz alleine. Also es ist tatsächlich so, dass ich natürlich in dem Moment, wo die Gäste am Tisch sitzen, ich kenne die ja vorher auch nicht. Ich weiß auch nicht, wer passt zu wem. Es kommen mittlerweile ganze Gruppen, die buchen direkt einen ganzen Tisch, die kennen sich. Aber wir haben natürlich auch immer wieder Abende, wo Leute miteinander da sitzen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Und dann kann ich dir wirklich garantieren, mit dem neuen Namen bricht das Eis. Und deswegen vergeben wir den auch immer direkt zu Beginn. Ich sage dann auch immer, duzt euch heute Abend jetzt zu der Rolle, besonders ihr seid vielleicht verheiratet miteinander. Und dann fühlen sich auf einmal auch alle wohl miteinander. Und das funktioniert immer. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe schon Jahrhunderte von Abenden natürlich inzwischen moderiert. Und es funktioniert immer. Und es funktioniert im Sportverein genauso wie wirklich in sehr guten Häusern. Es funktioniert durch jedes Publikum. Und das ist total faszinierend. Und es ist auch so faszinierend, dass auch Leute, die so mitgebracht werden, meistens Ehemänner oder Leute, die eigentlich keine Lust hatten, die Frau hat die Karte gekauft oder die erkenne ich sofort. Und mit denen bin ich immer ganz besonders freundlich oder lieb. Ich gehe da immer auf die zu und sage, haben Sie bitte keine Sorge, Sie müssen hier nicht aufstehen und was vortun. Sie werden einen schönen Abend haben, glauben Sie es mir bitte. Es ist wirklich harmlos und es sind wirklich meistens dann die hinterher am meisten Spaß haben. Also die wirklich auch hinterher kommen und sagen, das war ein schöner Abend, wir kommen wieder oder haben so gut gemacht. Das ist mir ganz wichtig. Mir ist es ganz wichtig, dass sich jeder wohlfühlt. Ich mag nichts, wo jemand vorgeführt wird oder bei mir muss auch keiner aufstehen und irgendwas sagen. Man sitzt am Tisch in dieser Gruppe. Es kann auch jeder machen, wie er möchte mit dem Text. Du kannst, das sage ich auch immer, ihr könnt wirklich ganz nüchtern die Dinge abhandeln, die hier stehen, oder ihr spielt richtig. Und 99% spielen dann irgendwann. Die nehmen die Rolle an und dann wird es laut und lustig und es funktioniert tatsächlich immer. Und das ist auch etwas, worauf ich mich immer so verlassen kann. Ja, ich weiß einfach, das klappt. Das klappt immer.
Bist du denn jedes Mal dabei oder hast du jetzt einen Mitarbeiterstamm, der im Prinzip dann auch unterschiedliche Häuser dann bespielt quasi?
Also ich mache den Bereich, den ich erreichen kann, aber ich habe mittlerweile einige Lizenznehmer, die spielen zum Beispiel in Halle an der Saale, habe ich eine ganz tolle Frau, die macht das da. In Münster macht es K3 Stadtführungen, in Heidelberg K3 Stadtführungen, im Ruhrgebiet habe ich jemanden, im Ahrtal habe ich jemanden. Das heißt, was heißt, habe ich jemanden? Die machen das in Eigenregie, das ist so wie so ein Franchise. Die machen mit mir einen Lizenzvertrag und dann legen die da los. Und ich bin auch wirklich stolz drauf, dass die alle seit Jahren dabei sind. Da ist mir noch keiner abgesprungen. Das ist wirklich auch eine schöne Zusammenarbeit. Und mir gibt das auch so ein bisschen die Sicherheit. Ich habe ja auch welche, die hier so ein bisschen in der Nähe sind, dass wenn ich mal krank bin, dass wir uns vertreten. Das ist auch tatsächlich schon vorgekommen, dass wir uns vertreten haben aus einem Krankheitsgrund. Weil das ist ja so der Albtraum. Ne? Du hast irgendwo, weißt du, da sitzen heute Abend 50 Leute. Der Wirt hat sich auf dich verlassen und auf einmal hast du eine schwere Grippe oder irgendwas. Also das ist mittlerweile schon ein etwas größerer Apparatschick geworden, der aber gut funktioniert. Ich suche mir die Leute auch wirklich gründlich aus. Das muss alles passen. Die müssen es wirklich, die müssen moderieren können. Die müssen sehr zuverlässig sein und es auch in so einer Art machen, wie ich es mache. Deswegen kommen die dann auch immer ein, zwei Mal gucken, wenn die sich für eine Lizenz interessieren. Und dann habe ich meistens auch sehr schnell raus, ob das passt und nicht.
Aber die spielen deine Geschichten dann, ne? Also,
ja, die spielen meine. Ja. Die sagen dann, ich nenne das Krimi-Pakete. Das sind halt, ein Krimi ist halt ein Krimi-Paket. Und wenn die sagen, ich möchte den oder den Krimi haben, dann kann ich den freischalten. Und das alles haben wir das vertraglich alles geregelt. Also das läuft alles sehr geräuschlos und schön. Und die sind alle gut erfolgreich damit. Und freue ich mich einfach drüber. Aber es ist schwer, andere zu. Also du kannst, ich würde es natürlich auch gerne noch weiter verteilen, aber es ist schwer, Leute zu finden, ne? Weil, wie gesagt, da so viele Komponenten passen müssen.
Jetzt drehe ich die Uhr nochmal ganz kurz zurück. Also weil du sagtest vorhin, der Verein im Vereinsheim, der hat gesagt, Mensch, kannst du nicht auch einen Krimi-Dinner machen? Das war ein Solinger Verein wahrscheinlich, ne?
Ja, das war genau. Der WMTV, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Und So, dann war das wahrscheinlich ein Erfolg. Und bist du dann auf Restaurants, Hotels zugegangen oder wurdest du angesprochen? Also wie ist dein Netzwerk dann immer größer geworden? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt höre, du vergibst Lizenzen, das findet jetzt quasi schon bundesweit statt an verschiedenen Standorten, dann ist das ja schon, wie du schon sagst, ein Apparatschik entstanden. Wie kommt da so eins zum anderen? Also wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wie kamst du in die Hotels rein? Wie kamst du an die Lizenznehmer oder an die Interessierten?
Also die Interessierten sind tatsächlich immer auf mich zugekommen. Mhm. Wobei das stimmt nicht ganz. K3 aus Münster, die habe ich damals angeschrieben, ob die interessiert sind. Also die hatte ich angeschrieben. Die anderen sind tatsächlich immer auf mich zugekommen und dann habe ich die immer eingeladen zu so einem Krimi-Abend. Und am schönsten war, wie die Katrin Kiefel aus Posthalle an der Saale kam. Die war nämlich, ich bin sehr viel im Krimi-Hotel in Hillesheim auch gebucht. Und da war die Gast.
Und ist das wirklich so? Krimi-Hotel?
Ah, Krimi-Hotel Hillesheim. Hillesheim ist ja die Krimi-Hauptstadt in der Eifel.
Aha.
Und ein ganz uralt, uriges Hotel. Und das ist das Krimi-Hotel. Da kannst du Themen-Krimi zum Übernachten, also kannst im Derrick-Zimmer schlafen, im James Bond, im Agatha Christie-Zimmer. Das ist ganz witzig. Und da bin ich relativ regelmäßig. Da bin ich
und
jetzt
jede auch Nacht auf. Wird ein Gast umgebracht, oder?
Überleben schon alle, aber die machen da die abwechslungsreichsten Sachen immer. Und unter anderem eben auch jeden Monat einmal ein Spielkrimi. Und da war die Kerstin aus Halle an der Saale Gast und wollte abends an diesem Mitspielkrimi dann spontan teilnehmen, was aber leider nicht ging, weil das in dem Fall eine Firmenveranstaltung war. Ich kriegte die einfach nicht mit rein. Und dann sind wir aber in Kontakt geblieben und dann sagte sie, ich könnte so ein Mitspielkrimi brauchen. Ich habe eine Geburtstagsfeier hier. Die hat nämlich auch so ein Stadtführungsunternehmen gehabt in Halle. Ja, und dann sind mein Mann und ich nach Halle an der Saale gefahren und haben da den Abend mit der Kerstin zusammen gemacht. Und jetzt macht die das schon viele Jahre. Die hat da ein Boot, wo die diese Abende macht. Die hat mit einem Wirt, der ein Boot hat, in so einem Hafen. Ich bin noch nie selber da gewesen, aber die macht das jetzt auch schon viele, viele Jahre. Und das sind so schöne Geschichten, wenn du so Menschen kennenlernst, ja. Und ich habe auch Gott sei Dank einen Mann, der das dann so mitmacht, der dann sagt, komm, wir fahren dahin, machen wir den Abend mit der und dann gucken wir mal. Und das hat auch, ich wusste sofort, wie wir da in Halle ankamen und ich habe sie dann ja kennengelernt, dass die können das. Haben wir irgendwie, ja, klar. Also ich glaube, ich habe da auch eine ganz gute Menschenkenntnis. Ja, und andere haben mich anders irgendwie kontaktiert. Es ist ja dann irgendwie immer größer geworden. Wir hatten dann Anfragen aus Restaurants. Bergheim kam dazu, die Krone. Und das sind alles Wirte, die auch ihr Handwerk verstehen, die gute Wirte sind, die das Publikum dafür haben. Dann waren wir lange in der Sander Bauernstube in Bergisch Gladbach, ganz wunderbare Wirtsleute. Und weißt du, da sitzen ja auch immer Leute, die Unternehmen haben, die einen dann buchen für die Firmenfeier oder die dann wieder ein Restaurant wissen. Ja, und dann kommt dann eins zum anderen. Das ist natürlich über die Jahre gewachsen. Das ist nicht von Anfang an so gewesen. Ne? Ich weiß, wie wir dann hier im WMTV irgendwann mal 5 Abende in einem Jahr hatten. Und ich sagte zu meinem Mann, 5 Abende, ja? Und jetzt sind wir bei über 70 im Jahr. Ne? Und ja, es ist einfach so, hat sich immer weiterentwickelt. Und du musst natürlich auch verlässlich sein. Du musst, das ist richtig Arbeit. Ja, das ist nichts, was einem geschenkt wird oder so in den Schoß fällt. Du musst da auch sehr viel Einsatz zeigen und zuverlässig sein. Und ja, so wird das dann was. Also es ist über die Zeit entstanden.
Und schreibst du denn noch neue Geschichten?
Ja, das muss ich. Ich habe ja Gäste, die immer wieder kommen. Und ich habe zwar mittlerweile über 30 Geschichten, die restaurantfähig sind. Aber ich habe tatsächlich Gäste, die kommen ja immer wieder. Und die fragen dann auch immer, kannst du was Neues mitbringen? Oder bringst du jetzt wieder was Neues mit? Also so 2 neue im Jahr mache ich schon. Und das mache ich auch gerne, weil dann fällt mir wieder was ein. Es gibt ja auch Thematiken, die sich jetzt dann auch so neu auftun. Mein vorletzter Fall, der spielt in so einem Mehrfamilienhaus und da haben wir natürlich die Klimakleber mit drin und dass man keine Wohnungen findet und all solche Geschichten. Die kannst du dann natürlich dann aktuell auch da nochmal reinbringen. Da habe ich dann auch immer Spaß dran, ja.
Was ist denn für dich schwieriger, die perfekte Mordmethode zu finden oder das ideale Motiv?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich habe jetzt tatsächlich in dem Kartoffelkönig, da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt mit dem? Wie bringst du den denn jetzt? Ich hatte eigentlich schon so alles. Und da bin ich mal auf eine Gasexplosion gekommen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was mir zuerst eingefallen ist. Aber habe ich unseren Gasinstallateur hier zufällig im Haus gehabt. Wir mussten an der Gasheizung was gemacht kriegen. Und dann habe ich den erstmal ganz intensiv befragt, ob das so, wie ich mir das vorstelle, möglich ist überhaupt. Da ist dann auch immer nett. Darf ich Sie mal was fragen? Wenn ich ein Haus zum Einstürzen bringen möchte, der guckt mich an. Ja. Ja, man muss natürlich auch da, muss man sich immer so Gedanken machen, was hat es denn noch nicht, dass das auch nicht jedes Mal ein Giftmord ist oder ja, so, ne? Also da mache ich mir jedes Mal neue Gedanken, aber das fällt mir dann eigentlich auch immer relativ zügig ein. Manchmal wird einer vom Balkon geschubst oder ja, was ja gerade irgendwie so passt. Das kommt beim Schreiben, ich kann das vorher auch nicht. Ja, bei der Gasexplosion habe ich mir da vorher Gedanken gemacht. Aber oft kommt das einfach so beim Schreiben.
Also wir sind ja auch Wiederholungstäter. Wir hatten dich das erste Mal kennengelernt und da in dem Rahmen, das hat uns super gefallen. Dann haben wir gesagt, machen wir das nochmal. Das war dann tatsächlich der Kartoffelkönig, was wir letztes Mal gespielt haben. Ich hatte irgendwie so eine undankbare Rolle. Ich war der Kommissar. Das war so ein bisschen schwierig, weil bei diesen Verhören, da haben alle auf mich geguckt, dass ich jetzt irgendwie da die Rolle spiele. Und das war jetzt auch nicht so mein Ding. Und was mir immer auffällt ist, also ich freue mich schon aufs nächste Dinner, hier im Becherhose ist das wieder Ende Oktober, da freuen wir uns schon wieder drauf, haben wir auch schon wieder Karten geholt. Was ich gut finde, dass ja jede Figur für sich erstmal glaubwürdig ist und gleichzeitig verdächtig. So, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch. Ne? Also es war bei uns auch so, wir hatten uns dann irgendwann auf jemanden festgelegt, da waren wir uns alle ziemlich sicher, die oder der war es jetzt im Kartoffelkönig. Und da hatte irgendeiner, also den wir dann alle verdächtigt hatten, oder nee, ein anderer hatte den Verdacht auf diese Person gelenkt, dass wir plötzlich alle sagten, ach ja, das klingt ja total logisch, und lagen alle daneben.
Ja.
Aber es hätte so sein können. Das heißt, also das zieht sich ja wie so ein roter Faden bei so einem Krimi-Dinner durch, dass alle irgendwie eine coole Rolle haben. Du sagtest ja, jeder hat so ein bisschen Dreck am Stecken und jeder wird irgendwann plötzlich verdächtig und jeder hätte ein Motiv gehabt oder jeden hätte man da im Prinzip nehmen können. Ne?
Genau, das ist ja der Witz an der Sache. Das ist ja, oder das ist das Schöne und es ist auch total interessant, immer zu beobachten. Ich sammle ja hinterher die Lösungszettel ein. Es kommt wirklich immer so drauf an, wie sich der Täter oder die Täterin am Tisch dann verkauft hat, ja? Konnte die überzeugend von sich ablenken, den Verdacht auf jemand anderen lenken. Und deswegen hast du auch an den Tischen ganz unterschiedliche Ergebnisse. Ja, Tisch A sagt dann, der, was weiß ich, Toni muss gewesen sein. Und ein anderer Tisch schießt sich total auf die Uschi ein. Es kommt auf die Personen an, die da sitzen. Ich sage ja auch immer, das weißt du ja auch, ich sage immer, bitte erfindet nicht so viel hinzu. Weil das ist auch was. Wenn jetzt jeder anfängt, da eine eigene Geschichte draus zu machen, dann geht das logisch nicht mehr auf. Und ich finde immer wichtig, wenn ich die Auflösung vorlese, dass die logisch ist. Ich habe es auch gerne, wenn da ist ja manchmal so ein Aha-Moment. Ja, hätte ich drauf kommen können. Ne? Nur aufgrund, oder bei den Gästen, da hätten wir auch drauf kommen können. Weil es manchmal so einfache Dinge sind, die den einen oder anderen ausschließen. Ja, wenn ich dann jeden so durchgehe, sie verdächtigen den Freddy, aber überlegen Sie doch mal, der konnte doch gar nicht wissen, dass der Peter heute Abend hier ist. Das sind immer so Momente, die auch, finde ich, für die Gäste gut sind, weil die dann sagen, ja, stimmt, ja. Und wichtig ist eine schlüssige Auflösung und die geht eigentlich nur, wenn die Gäste sich an den Text halten, den sie von mir bekommen haben. Wenn die davon abweichen, oder auch wenn sie alles abstreiten, das bringt einen auch nicht weiter. Also alles, was nichts mit der Tat zu tun hat, soll man zugeben, damit die ganzen Verstrickungen auch rauskommen. Und das gibt ja immer total viel Spaß. Das ist ja einfach so. Ja, so funktioniert das. Ne?
Und wenn du ein neues Stück geschrieben hast, wird das vorgespielt oder wird es, sag ich mal, im Live-Betrieb getestet und du schreibst es hinterher nochmal ein bisschen oben, schärfst es nach?
Also ich habe mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Oder aber natürlich, wir probieren das vorher aus. Ne? Denn so der Albtraum ist wirklich, du baust da einen Fehler ein und ein Gast kommt drauf. Und konfrontiert dich an dem Abend damit und du denkst, um Gottes Willen, stimmt, der konnte das Messer gar nicht haben oder so. Ne? Also wir versuchen das vorher immer 2-3 Mal zu spielen. Und trotzdem ist vor ein paar Jahren hier auch im BMTV einer meiner Füchse, nenne ich die immer wieder kommen, dem ist was aufgefallen aus einem bayerischen Krimi. Das hatte auch tatsächlich was mit einer Bluse zu tun. Und da habe ich gesagt, sie sind ja genial, jetzt haben wir die bestimmt schon 30 Mal gespielt oder 40 Mal, das hat noch keiner gemerkt. War jetzt nicht gravierendes, aber er hatte recht, ne? Da war so ein kleines Fehlerchen. Ja, aber gut. Ist dann so.
Und wie gehst du persönlich mit der Herausforderung um hier, wenn jetzt mehrere mögliche Täter und Verdachtsmomente da sind und die sollen ja so gestreut werden, auch von den anderen, ohne dass da irgendwas erfunden wird, ohne dass es jetzt zu kompliziert wird? Wenn es zu kompliziert wird und zu viele Nebenstränge gibt, dann blickt dahinter keiner mehr durch. Also es muss ja auch noch überschaubar bleiben, ne? Machst du dir da irgendwie an einem weißen Whiteboard, so wie im Krimi mit den ganzen Verdächtigen so Linien und ziehst die so zueinander oder wie machst du das?
Wichtig ist, nee, da brauche ich jetzt noch kein Wort. Also wichtig ist immer das, was, wenn jetzt jemand ein Geheimnis hat, dann muss irgendjemand am Tisch von diesem Geheimnis wissen, sonst kommt es ja nicht raus. Ja, also diese Verbindungen zu schaffen, das ist wichtig, dass irgendjemand dich auf dein Geheimnis anspricht und du es dann auch zugeben musst, weil sonst kommt ja überhaupt keine Bewegung da rein. Ja? Und das ist mittlerweile auch, geht mir sehr leicht von der Hand. Also da gehe ich dann auch ein paar Tage mit spazieren, da schlafe ich dann auch nachts schlecht oder mir fällt dann nachts plötzlich was ein, was noch ganz toll wäre. Und dann, ja, ich sage, das ist so eine Entstehungsgeschichte, bis der Krimi dann rund ist. Das dauert dann schon auch ein bisschen, bis ich so ein richtig gutes Gefühl habe, jetzt haben wir genug Geheimnisse. Aber du darfst auch nicht zu viele da reinbringen. Denn wenn die Gäste wirklich abschalten vor lauter, ist ja auch noch immer meistens ein bisschen Alkohol mit dem Spiel an so einem Abend. Wenn die das irgendwann sagen, mir ist aber echt zu kompliziert, das ist auch nicht so gut. Ich habe so ein paar Stücke, die ein bisschen überladen sind, das stimmt. Aber die sind jetzt halt so, die kann ich auch schlecht noch ändern, aber das sind nicht allzu viele. Also ich hatte das relativ schnell raus, dass die Stücke überschaubar bleiben müssen. Denn die Gäste ermitteln ungefähr 20 Minuten. Und in den 20 Minuten muss ja alles auf den Tisch. Der Rest ist ja die Vorgeschichte, die Charaktere anhören vom Band. Also man kriegt ja einen ganzen Abend Input. Du kannst mitschreiben, du hast ja einen Bleistift. Und das Blatt ist manchmal schon ganz voll. Und also man muss es auch so halten, dass die Gäste nicht sagen, du meine Güte, das jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Ist so. Also das Wissen sollte in Areal 12 Punkt mit gutem Abstand auf ein DIN A4 Blatt passen. So, das ist so meine Richtschnur, sonst ist es auch definitiv zu viel.
Okay, und du hattest ja auch gesagt, mit den Audio-Einspielungen, ne? Das war tatsächlich lustig. Das war einmal so ein italienischer Dialekt, dann hatten wir mal Ruhrpott dabei, dann ein Kölner, so ein kölscher Jungen, der dann da was erzählt hat. Wer spielt denn das ein? Wer spricht das ein?
Das sind Schauspieler. Wobei ich sagen muss, die Männer, die sind alle von einem Schauspieler. Und echt? Der ist so unfassbar gut. Den habe ich vor Jahren kennengelernt. Da wurden meine Krimis auch in der Villa Media gespielt. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, in Wuppertal. Die Villa Media ist in Wuppertal eine große Event-Location gewesen und die haben meine Stücke dann auch gespielt. Und da habe ich den Michael Baute damals kennengelernt. Der hat, das ist der Schauspieler, von dem ich gerade spreche. Und seitdem arbeite ich da, was die Männer angeht, fast ausschließlich mit dem Michael Baute. Und der ist so wunderbar. Dem schicke ich die Texte und dann schreibe ich, Michael, heute musst du mal diesen Text sprechen wie Uli Hoeneß. Ich habe so einen Steuererklärungskrimi. Und das war so, den habe ich geschrieben, als der Uli Hoeneß gerade ins Gefängnis musste wegen seiner Steuerhinterziehung. So, und dann hat er den wirklich original wie Uli Hoeneß gesprochen. Das ist so wunderbar. Oder ich kann auch sagen, Martin Semmelrogge, den mag ich ja auch sehr. Heute machst du mal bitte diese Stimme in Martin Semmelrogge und du kriegst Martin Semmelrogge. Und ganz toll kann der auch Horst Schemmer. Ja, das, also unseren Harpe Kerkeling. Dann gibt es wirklich, dann hat der Harpe Kerkeling ihnen das eingesprochen. Dann mache ich immer Werbung für den Michael. Der ist wirklich unfassbar gut. Für die Frauenrollen habe ich verschiedene Damen, die das wirklich auch sehr gut machen. Und eine spreche ich auch immer selber. Dann mache ich mir immer so ein Gag draus, wie Hitchcock, der kam ja auch immer kurz in seinen Stücken vor. Also eine Rolle spreche ich tatsächlich auch immer selber, weil ich bin auch sehr dialektaffin. Ich kann Dialekte ziemlich gut. Und am liebsten habe ich ja so Norddeutsch, ne? Da kann ich also wunderbar Norddeutsch. Und, wenn Norddeutsch, das liebe ich. Ne? Aber ich, da habe ich tatsächlich verschiedene Damen, die dann die Texte sprechen, die Audios sprechen. Macht auch immer Spaß, wenn ich zurückkomme. Also.
Aber das ist auch immer Bestandteil eines jeden Krimi-Dinners, ne?
Ja. Also ganz einfach angefangen haben die Gäste diese Texte selber vorgelesen. Die hatten dann den Vorstellungstext, dann hatten die aber schon zwei, also die hatten dann auf der einen Seite ihres persönlichen Blattes den Vorstellungstext und auf der Rückseite den Geheimtext. Und mussten dann den Vorstellungstext selber vorlesen. Und das hat für sehr viel Unruhe gesorgt. Denn jeder Tisch fängt anders an, zu anderen Zeiten. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns da was überlegen. Und dadurch kamen wir dann auf die Idee mit den Einspieltexten, mit den Audios. Und das ist wunderbar. Das ist nochmal so ein kleines Sahnehäubchen, finde ich, wenn die Audios kommen. Und das macht auch, vor allen Dingen, weißt du, wenn ich die in Auftrag gebe und ich kriege die zurück, das ist immer ein großartiger Moment, wenn ich die dann mit meinem Mann abhöre. Und dadurch kriegt das Stück ja dann auch so eine Farbe. So schön, ist immer ein schöner Moment.
Ist auch für die Teilnehmenden schön, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja immer was zu essen oder du sagst das auch, dann bestellt man mal ein Getränk und dann ist das immer schön, mal nicht so aktiv eingebunden zu sein, sondern mal zuzuhören, sich ein paar Notizen zu machen und es ist eben so, wie es aufgenommen wurde, auch eben ein totaler Unterhaltungsfaktor.
Ja, ist wirklich. Ne?
Wenn du mal so drüber nachdenkst, so was hattest du bisher so für Mordfälle, was war denn so der ungewöhnlichste oder der absurdeste Mordfall, den du dir erdacht hast? Ohne den Mörder oder die Mörderin zu verraten?
Also kann ich jetzt eigentlich so gar nicht sagen. Es gibt Fälle, die liebt man sehr. Also ich liebe meine bayerischen Fälle zum Beispiel sehr. Ich habe drei Krimis, die spielen in Wulfratshausen. Das ist ein fiktiver Ort in Oberbayern. Und das fing an, da wurde ein Brauereibesitzer ermordet. Und der hatte ja Familie. Und mit dieser Familie habe ich noch zwei weitere Stücke gemacht. Und die liebe ich total. Also ich mag aber auch Bayern sehr. Und das ist einfach schön, wenn du in so einem Ort bleibst. Da ist immer die Traudel dabei und da ist immer der Xaver dabei und der Max. Und das ist einfach so vertraut. Ne? Das ist einfach eine Sache, die einem dann besonders viel Spaß macht. Aber ich hab mittlerweile so viele Krimis. Also im Moment liebe ich tatsächlich den Kartoffelkönig sehr. Weil der ist ja auch jetzt der neueste oder der aktuellste und der wird wirklich gerne gespielt. Die Leute haben da sehr viel Spaß mit. Wobei auch tatsächlich beim Kartoffelkönig die Aufklärungsquote relativ gering ist. Also die Gäste kommen oft nicht drauf, mehrheitlich nicht drauf. Dann hast du mal 5, 6 Zettel, die richtig sind, aber du hast dann, weiß ich nicht, 40, die nicht richtig sind. Aber auch da kommt es ja gar nicht drauf an. Es geht nicht darum, dass man drauf gekommen ist. Es geht einfach darum, einen geselligen, kommunikativen, wunderschönen Abend zu haben, im besten Fall neue Freunde zu finden, weil du auf einmal, wir haben Gäste, die sagen, wenn wir wieder buchen, wir wollen wieder zusammensitzen, dann sage ich immer, müsst ihr direkt beim Kartenkaufen sagen dem Wort, ja, die lernen sich kennen und werden Freunde. Das ist wirklich, funktioniert ganz oft, ist schön.
Also wir hatten auch immer Menschen am Tisch, die wir nicht kannten und ich kann das nur bestätigen. Von gleich an, nachdem jeder seine Identität angenommen hatte, war das Eis gebrochen und wir hatten wirklich Spaß miteinander. Ne? So den ganzen Abend und haben uns dann auch noch privat unterhalten. Da kamen auch jetzt beim letzten Mal hier ins Becherhus, kamen auch Leute aus Hilden, aus Solingen. Also auch wirklich nicht nur aus Hahn, sondern die kamen von weiter weg, weil die sagten einfach, Mensch, bei uns gibt's das gar nicht so in der Form. Und die fanden das auch alle total klasse. Ne?
Ja, das ist auch, glaube ich, das Schöne, dass wir mit diesem Programm Krimi-Dinner oder ein Krimi-Event in kleinere Häuser tragen. Ja, das ist tatsächlich, deswegen hat es sich vielleicht auch so etabliert und so durchgesetzt, weil wenn du das, ich sage jetzt mal das normale Krimi-Dinner, da kommen Schauspieler, die sind 4, 5 Leute, die bringen eine wahnsinnige Technik mit. Da ist natürlich schon die Karte eine ganz andere finanzielle Nummer. Und du sitzt natürlich da und hast kaum Gesprächsstoff mit rechts oder links. Ich habe das auch mal mitgemacht. Das war auch alles in Ordnung. Das hat auch seine Berechtigung. Das ist kein Thema. Aber du kriegst natürlich nicht den Kontakt so untereinander. Du redest nicht so viel miteinander, eigentlich ja gar nicht, weil ja nicht Schauspieler, du redest ja auch im Theater nicht. Ne? So, und das ist natürlich eine viel kommunikativere Art und es ist natürlich auch preislich eine ganz andere Art. Wobei ich auf die Preise, die Wirte für die Karte nehmen, keinen Einfluss habe. Das muss der Wirt dann selber überlegen. Der weiß, was ich bekomme und der weiß, was er fürs Essen haben muss. Aber wir haben ja auch ganz unterschiedliches Essen, sage ich jetzt mal. Wir haben es handfest. Wir haben aber auch richtig tolle Häuser, jetzt, die dann Vier-Gang-Menü ganz fantastisch auftischen, die dann natürlich auch teurer sind. Aber wir gehen wirklich in die Eifel, in kleine Dörfer, in kleine Restaurants. Und das Thema Krimi ist wirklich wahnsinnig beliebt. Die Leute interessieren sich für Krimi. Und ja, die Thematik, guck doch mal ins Fernsehen, ne? Es ist ja eigentlich immer Krimi, ne? Im Vorabendprogramm läuft immer Krimi. Ich persönlich gucke auch am liebsten Krimi. Ich gucke wenig anderes, weil ich es einfach interessant finde, wenn er gut ist.
Jetzt hast du ja gesagt, 70 Events im Jahr.
Ja, im Schnitt so, ja.
Sind da die Kollegen aus Sachsen-Anhalt und so schon mit drin?
Ja, das ist das, was mein Mann und ich machen, ja.
Das heißt, dann bist du aber jetzt nicht mehr hauptberuflich irgendwo anders tätig wahrscheinlich, ne?
Lange nicht mehr. Nee, schon lange nicht mehr. Also ich bin jetzt seit 2018 mache ich das hauptberuflich, ja.
Toll. Also muss man ja wirklich sagen, also 70 Events ist ja schon echt eine Hausnummer. Kann man auch schön auf deiner Homepage, die ich ja hier verlinken werde, auch sehen. Ist, sagen wir mal, so augenscheinlich vor allem so das Thema so Herbst, Winter und noch ein bisschen im Frühling. Im Sommer macht er quasi eine Sommerpause, ne?
Also du hast, was du da auf der Homepage siehst, da sind natürlich auch zum Beispiel diese ganzen Events, die wir auch in Firmen haben, nicht bei. Aber Firmen-Events haben wir tatsächlich auch vermehrt, Frühjahr und Herbst, aber auch jetzt im Sommer einige. Aber in den Restaurants, da hast du recht, da ist das so eine Sache, die läuft bis Mai ganz gut und dann wollen die Leute eigentlich lieber raus. Und dann geht das wieder los im Herbst, also so ab September. Im Krimi-Hotel, wie gesagt, sind wir eigentlich durchgehend. Ja, und du hast halt diese Zwischenbuchungen auch immer, ne, von Privatleuten. Wir machen auch Geburtstage, ne? Ich habe eine Familie, da habe ich jetzt schon sogar schon 4 Jubiläen gemacht. Die wollen dann immer Krimi, ne? Man kennt sich mittlerweile sehr gut. Und die buchen uns auch immer wieder. Also das ist, die fragen schon, wann können sie von diesen Samstagen, damit sie dann auch wirklich, damit wir auch wirklich können, ne? Und so legen die dann ihren Geburtstag. Also das ist total verrückt.
Das ist ja echt crazy.
Ja, das ist so, das ist total schön, ne? Da wirst du hinterher, also ist man schon wie ein Familienmitglied, ne?
Aber da müssen es dann immer auch bei der Geburtstagsfeier dann auch genau 10 Leute sein, ne? Also wenn Oma Erna noch kommt und die ist die Hälfte, die ist dann, muss dann zu Hause bleiben, oder?
Nein, also es ist ja auch im Restaurant so, wir haben ja auch nicht immer 10 Leute am Tisch, ne? Also so, du hast ja Rollen, die sind wirklich wichtig, existenziell wichtig, und es gibt Rollen, auf die kannst du verzichten. Und ich habe jetzt mir aber auch angewöhnt, ich kann runterbrechen von 10 auf 6 und dann kriegen die am Tisch aber ein Blatt, wo das wichtige Wissen der 4 Rollen, die wir nicht am Tisch haben, draufsteht, damit das da auch ankommt. Okay. Ja. Und ist alles so eine Sache, die ist ein bisschen tricky. So. Also man wächst da rein, man weiß hinterher genau, vorher habe ich immer auch dem Wirt gesagt, nee, dann musst du noch 2 Leute einladen, damit wir da, haben wir immer mit 8 gearbeitet. Die 8, die brauche ich. Und dann hat der Wirt dann noch seine Frau angerufen, dass die noch eben kommen muss. Aber weißt du, das ist alles sehr unpraktisch. Und deswegen haben wir da Mittel und Wege gefunden, wie wir auch mit weniger Personen am Tisch auskommen. Und wenn es wirklich mal einer mehr ist, dann teilen sich halt 2 Leute eine Rolle, was auch problemlos möglich ist. Das ist auch, das geht alles. Also mittlerweile geht alles.
Theaterstücke sehe ich hier auch auf der Homepage.
Ja, das stimmt. Da habe ich auch einige.
Sind das auch Krimis dann oder was ist das?
Ja, tatsächlich. Bis auf einen sind das Krimis. Das ist auch wieder so eine lustige Geschichte gewesen, wie die entstanden ist. Hier in Solingen gab es ein Theater, ein kleines in einem Autohaus, Rampenlichttheater hieß das. Und die damalige Intendantin hat mich, die kannte ich von früher. Die hat mich angerufen und gesagt, hör mal, du machst doch diese Krimis, kannst du uns mal ein Theaterstück schreiben? Und ich direkt wieder, ja. War ich. Und dann habe ich die kennengelernt und dann habe ich Jetzt oder Nie für die geschrieben. Und das war auch, das läuft ja immer noch sehr gut. Und dieses Jetzt oder Nie fand ich dann auch so gut, wie das dann auf der Bühne war, dass ich das auch wieder einem Theaterverlag geschickt habe. Und das ist der Clausus Theaterverlag in Bonn und die haben das auch sofort genommen. Und dann hatte ich irgendwie so eine Phase, da habe ich mal ein paar Theaterstücke geschrieben, die allesamt vom Clausus Theaterverlag in Bonn vertrieben werden. Mittlerweile habe ich auch eins in Luxemburg, das ist extra übersetzt worden. Und dann habe ich eine Show geschrieben und die ist auch bei Clausus. Und zwar auch wieder für eine Freundin von mir, die ich sehr mag, oder auch zwei Freundinnen, mit denen ich auch zwischendurch mal so ein Mortadella-Dinner-Theater hatte mit Schauspielern. Aber das war keine gute Erfahrung. Das ist mir einfach zu anstrengend gewesen. Aber für die beiden Mädels habe ich dann die Gloria Caballes-Show geschrieben. Und die Gloria Caballes-Show war auch, oder ist immer noch, das ist eine lustige Show, auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Weißt du, die Gloria Caballes ist Heiratsvermittlerin.
Und ich sehe es gerade und sie verspricht ja, ich finde deinen Stern in der Nudelsuppe.
Genau. Und das war mal was ganz anderes. Das war sehr, das ist sehr humorig und lustig. Und die sind alle noch bei Clausus Theaterverlag und laufen auch alle Stücke. Das ist wirklich schön. Da kriege ich auch immer eine Info. Da läuft das, da läuft das. Manchmal fahren wir hin, mein Mann und ich inkognito. Dann setzen wir uns, wenn das in der Nähe ist, mal rein und gucken.
Das wäre auch mal eine Frage von mir gewesen, ob du mal so im Zuschauerraum warst und dir das mal angeschaut hast.
Das habe ich. Das ist... Wir waren in Koblenz zum Beispiel, da war das eine sehr schöne Aufführung. Da haben wir uns da einfach mal Karten gekauft und uns da reingesetzt. Das war sehr nett. Und wir waren, ach, das war auch eine lustige Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da haben die mich eingeladen zur Premiere. Und dann sind wir da auch hingefahren. Das war gar nicht hier in der Nähe. Das war der Krimi Die Wette. Und dann sind wir am falschen Tag angereist. Der war großartig. Also wir hatten gedacht, die hatten zwei Vorführungen und die eine war samstags und eine war sonntags und die hatten uns eingeladen. Zweimal da halt zum Auftakt, zur Premiere und mein Mann und ich reisen da an, checken da ein, hatten uns da im Hotel eingemietet und kommen da abends an und da hatten die gar keine Karten für uns, weil wir für einen anderen Tag eingeladen waren. Aber die haben uns dann noch eine Ecke freigeräumt. Ich weiß auch nicht. Aber das war auch schön. Also wenn wir dann können, fahren wir da auch gerne mal gucken und gucken, was da dann so draus geworden ist. War schön.
Warst du mal auch Hitchcock-mäßig inkognito bei so einem Krimi-Dinner? In einem anderen Rahmen hier, weiß ich nicht, Halle an der Saale hast du gesagt, hast du noch nicht geschafft, aber vielleicht da in Münster oder in Süddeutschland?
Ja, ich habe, als hier der Rolf Ebersheim, als der angefangen hat damit, der war dann in dem Weinhaus St. Peter, ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat er dann den ersten Krimi gemacht und da haben wir uns auch, da sind wir auch gucken gefahren und haben uns das da angesehen. Der wusste aber, dass wir kommen, also wir haben ihm das gesagt. Ne? Und dann spiele ich auch mit offenen Karten. Also dann, ich sage auch, wenn euch das nervös macht, komme ich nicht. Ne? Aber die machen das ja alle ganz souverän, also es ist gar kein Problem, war alles fein.
Aber ich habe das so verstanden, wer noch so eine Lizenz gerne nehmen wollen würde, der darf sich gerne melden und dann gibt es so ein Gespräch oder du nimmst nicht jeden, ne?
Nee, also nicht falsch verstehen. Das ist einfach so, man muss wirklich mit voller Seele machen und du musst auch wissen, dass das nicht einfach nur ist, ich stehe da. Du musst mit Menschen umgehen können. Du musst zuverlässig sein. Du musst alles vorbereiten. Du musst die Rollen drucken. Du musst, da hängt viel administrative Arbeit auch hinter. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand kann das nicht, dann lassen wir es besser. Ja, ich habe wirklich mittlerweile da ein Gefühl für. Oder was heißt, das hatte ich immer. Und wenn ich den Eindruck habe, jemand kann das und jemand, das muss passen. Muss wenn jemand sagt, ich würde das gerne auch machen, immer ansprechen, immer eine E-Mail schreiben, das steht aber auch auf meiner Homepage unter Lizenzen, wenn jemand sagt, nee, du hör mal, ich könnte das auch und ich kann mir das vorstellen, dann lernen wir uns kennen, setzen uns zusammen und dann finden wir ein Gebiet wo der dann, ich habe das eingeteilt, also meine Lizenzen, die sind alle für ein festgelegtes Gebiet, damit sich da auch keiner ins Gehege kommt, weil es hat keinen Sinn, wenn du zwei Lizenznehmer hier in Solingen meinetwegen hättest und die machen sich Konkurrenz, das ist auch schlecht, ja, das ist, deswegen habe ich das in Gebiete eingeteilt, in Postleitzahlen.
Und machen die Leute, die dann so eine Lizenz nehmen, machen die das dann hauptberuflich oder nebenberuflich?
Ja, also das ergibt sich ja manchmal schon. K3 hat ja dieses Stadterlebnis geschehen da in Münster. Da ist das ein Unterhaltungspunkt. Das heißt, die machen das natürlich schon hauptberuflich. Der Rolf Ebersheim, der Dr. Rolf Ebersheim, der hat es lange gemacht. Der ist jetzt, hat er zum 1.6. aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Der war auch so Schriftsteller. Der hat Bücher tatsächlich herausgegeben. Die Erlebnisfaktor macht es hauptberuflich. Die machen auch viele andere Shows noch. Ja, die Kerstin Kiefel macht ja auch. Also ich würde sagen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber die machen das alle hauptberuflich. Also mit anderen Dingen vielleicht noch dazu. Ja, dass die ein größeres Angebot haben. Da ist es eins im Portfolio. So. Ne? Die bieten alle noch was anderes an, aber eben dann auch das. Da ist das wie ein Baustein, genauso.
Da ist ja total spannend. Also was dürfen denn die Fans von deinen Glashaus-Krimis noch erwarten? So neue Schauplätze, neue Formate? Gibt es da was in Planung?
Also jetzt, wie gesagt, jetzt gerade schreibe ich gerade wieder ein neues Stück. Und dann hatte ich ja für das Krimi-Hotel den Escape Room auch neu gestaltet. Also das war auch eine spannende Aufgabe für den Escape.
Die boomen ja auch richtig, diese Escape Rooms, ne? Die boomen ja an jeder Ecke werden die aus dem Boden gestampft, ne?
Ich muss jetzt mal gucken, also weißt du, es kommt immer irgendwie so zu mir. Wenn jetzt irgendwann fällt mir wieder was anderes ein und dann lasse ich kommen. Ich bin im Moment ja so viel beschäftigt. Ich habe eigentlich genug. Ja, ich bin auch noch Großmutter und ich freue mich auch immer, wenn meine Enkelkinder mich brauchen. Und die habe ich auch, sehe ich die regelmäßig und habe die auch so regelmäßig dann schon mal hier. Also ich bin wirklich gut beschäftigt. Ich bin zutiefst dankbar für dieses volle Leben. Mein Mann ist seit 2019 in Rente und macht auch ganz wahnsinnig viel mit. Und ja, wir haben dadurch wirklich ein sehr volles, schönes, pralles, erfülltes Leben.
Das schön. Ist so. Ja, also dann wünsche ich euch auch, dass das so bleibt. Ich sag mal ganz herzlichen Dank, dass wir heute mal so Einblick nehmen konnten in die Historie, aber eben auch in dem, wie du arbeitest. Vor allem, welche Dimension das ja angenommen hat. Also klasse, super. Toll, dass du auch hier in Hahn immer mal wieder diese Möglichkeit uns gibst, da mit zu rätseln. Ich freue mich, wie gesagt, schon auf Ende Oktober. Dann bist du ja wieder hier in Hahn. Und ich habe mir mal notiert, dieses Krimi-Hotel in Hildesheim. Also das werde ich mir auch mal nochmal genau anschauen, weil ich glaube, das könnte auch was werden, dass man da mal ein Wochenende verbringt.
Also es ist wirklich schön. Wie gesagt, ich bin jetzt Samstag wieder da und es ist wirklich sehenswert. Fahr gerne mal hin.
Ja, dann hoffe ich dir, dass dir die Ideen nicht ausgehen, dass du immer wieder neue Morde und Motive findest und wie gesagt, also auch Handwerker, ne, dann fragst du nochmal irgendjemanden, was man mit der Rohrzange noch so alles veranstalten kann.
Da bin ich sicher, da fällt mir immer was ein.
Also Conny, ganz lieben Dank, war ein tolles Gespräch, viel Erfolg weiterhin und alles, alles Gute.
Ich danke dir, Frank, vielen, vielen Dank und auch dir alles Gute.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.